Warum läuft es nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft? Das ist die erste von 6 Episoden in einem Kreislaufwirtschaft-Summer-Special, die sich mit dieser Frage beschäftigt. Und oh Wunder, wir starten mit der ersten Episode. In diesem Fall die Stimme aus der Wissenschaft. Viel Spaß und Sinn.
Bam, Bock auf morgen.
Ja, moin moin zum Bam Bock auf Morgen Podcast. Toll, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Frank Schlieder von Bam Bock auf Morgen. Und in diesem Sommer haben wir uns wieder ein kleines Special überlegt, in diesem Fall zum Thema Kreislaufwirtschaft. Warum wieder? Letzten Sommer hatten wir alle 9 planetaren Grenzen vorgestellt und in diesem Sommer kümmern wir uns, wie gesagt, um die Kreislaufwirtschaft. Und warum nun Kreislaufwirtschaft? Nun, in einer Zeit des Lamentierens, in der vor allen Dingen darauf hingewiesen wird, was alles schiefläuft, kümmern wir uns wieder um Lösungen. Und die Kreislaufwirtschaft ist eine Lösung. Sie ist im Grunde genommen das einzige Versprechen, was wir als Industriestaat haben, um in eine, ja, wie auch immer geartete, klimaneutrale Zukunft zu gehen. Und auch wenn schon viele, viele Jahre über die Kreislaufwirtschaft gesprochen worden ist, so ist sie immer noch kein Trending Topic, obwohl da draußen in diesem Wirtschaftsland doch einiges schon passiert. Und Teile davon wollen wir in diesem Sommer-Special aufnehmen und die Verbindung natürlich immer wieder zur Kreislaufwirtschaft und Marketing herstellen. Was erwartet euch? 6 Episoden mit 6 Akteurinnen und Akteuren, die im weitesten und engeren Sinne versuchen, mitzuhelfen, dass die Kreislaufwirtschaft zunehmend runder läuft. Und das alles aus der Brille des Marketings. Versteht diese Sommerreihe weniger als Enzyklopädie der Kreislaufwirtschaft, sondern mehr als Impulse von bestimmten Menschen, Unternehmen, Marken bzw. Expertinnen für ein besseres Gelingen der Kreislaufwirtschaft. Diese Reihe wird nicht alle Aspekte der Kreislaufwirtschaft erfüllen, das sage ich gleich mal vorab. Also wenn ihr sagt, ja mal, das muss da rein und das muss da rein und das muss da rein, sage ich, jo, ihr habt recht. Aber vielleicht reicht dafür ein Sommerspecial nicht. Dazu dann an anderer Stelle mehr. Zu Gast haben wir zum Beispiel Steffen Ehrert, Head of Sustainability und Innovation von Hans Grohe. Ja, was versteht er eigentlich bei Hans Grohe unter Kreislaufwirtschaft und was machen sie dafür in ihrem Unternehmen? Oder Manni Meindl, CMO von VD. Ja, welche Herausforderungen haben sie dort am Bodensee, um Kreislaufwirtschaft in Gang zu bringen? Iskra Velichkova, Head of Brand of Kleinanzeigen. Was hat denn Kleinanzeigen mit Kreislaufwirtschaft eigentlich zu tun? Dann haben wir noch Peter Post, er ist Service- und UX-Designer. Ja, und Service- und UX-Design ist gar nicht mal so unwichtig, wenn es darum geht, die Kreislaufwirtschaft ins Laufen zu bekommen. Warum? Das hört ihr dann in einer der nächsten Episode. Dann haben wir noch Jus van Treek, er ist Konsumentenpsychologe und Verbrauchendenforscher, wenn man so sagen kann. Er erklärt uns Menschen. Welche Botschaften aktivieren hier eigentlich? Und last but not least, wir starten diese erste Episode des Sommer-Specials mit der Stimme aus der Wissenschaft, Professor Dr. Christina Dornack von der TU Dresden. An meiner Seite wieder unsere KI-Assistenz R3BAM3, die zu jeder Episode einen kleinen Infoblog zu einem bestimmten Thema der Kreislaufwirtschaft hat.
Danke, Frank, und ich freue mich, dass ich auch mal was sagen kann. Herzlich willkommen. Heute werfe ich einen Blick auf die Grundprinzipien der Kreislaufwirtschaft. Das Konzept basiert auf 3 zentralen Ideen: Abfall und Verschmutzung zu vermeiden, Produkte und Materialien im Gebrauch zu halten und natürliche Systeme zu regenerieren. Im Gegensatz zur traditionellen linearen Wirtschaft, die auf Nehmen, Herstellen, Entsorgen basiert, zielt die Kreislaufwirtschaft darauf ab, Ressourcen durch geschlossene Kreisläufe zu erhalten und zu erneuern. Dies hilft nicht nur, die Umwelt zu schonen, sondern auch wirtschaftliche Vorteile durch effizientere Nutzung von Ressourcen zu erzielen. Das läuft noch nicht wirklich rund. Laut Circularity Gap Report sind zurzeit gerade einmal 8% der Rohstoffe im Kreislauf, Tendenz abnehmend. Die Industrieländer des globalen Nordens werden es so nicht schaffen können, ihr Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln.
Ja. Ja, vielen Dank, R3BM3. Und um ein bisschen Positivkommunikation zu betreiben, es gibt schon durchaus auch Fortschritte im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Die Abfallwirtschaft hat es vorgemacht. Und das ist das Stichwort für die Gäste in unserer ersten Episode, Professor Dr. Christina Dornack. Los geht's.
Die Kreislaufwirtschaft wird aus Makel genauer betrachtet, macht das wirklich Sinn? Ein paar Ideen für dich auf der Aufteil Ohren, die 6. Mal im Sommer bei BAM, Bock auf Bock.
Morgen.
Ja, ich heiße Christina Dornack, bin Professorin für Abfall- und Kreislaufwirtschaft an der TU Dresden und gleichzeitig vertrete ich auch das Thema Kreislaufwirtschaft im Sachverständigenrat für Umweltfragen. Und Kreislaufwirtschaft bedeutet für mich, die deutsche Wirtschaft zukunftsfähig zu gestalten und zukunftsfähig zu bleiben.
Ja, zukunftsfähig zu bleiben, sagen Sie was. Aber so richtig läuft's nicht rund mit der Kreislaufwirtschaft. Warum ist das so?
Ja, weil wir vom linearen Wirtschaften herkommen. Ne? Wir haben gesagt, also wir erzielen unsere wirtschaftlichen Erfolge dadurch, dass wir Produkte designen, Produkte herstellen, verkaufen und dann, wenn wir es nicht mehr brauchen, wegwerfen, dann neue Produkte haben. Und das hat sich aber grundlegend geändert. Wir haben dann angefangen mit einem zweiten Wirtschaftsbereich, das ist die Abfallwirtschaft, und haben angefangen, die nicht mehr benötigten Produkte, also die Abfälle, dann einzusammeln und damit etwas zu tun, was der Umwelt nicht schadet. Und erst in letzter Zeit begreifen wir, dass das unsere Wertstoffe sind und unsere Sekundärrohstoffe, die wir zunehmend im Kreislauf führen müssen und die es uns auch ermöglicht, zum Beispiel unabhängig zu sein von Rohstoffimporten oder teilweise unabhängig zu sein von Rohstoffimporten, weil wir ja doch eine ganze Menge in den Produkten schon im Land haben. Und das ist eine große Chance, die die Kreislaufwirtschaft bietet. Und das muss sich natürlich erstmal entwickeln, weil wir kommen aus einer anderen Ecke.
Aus der Ecke des linearen Wirtschaftens, einem System, was sich im Grunde genommen seit guten 250 Jahren eigentlich schon etabliert hat. Und wir haben die Aufgabe, das in sehr wenigen Jahren eigentlich in Kreisläufe zu bringen. So meine persönliche Einschätzung, so ganz unwissenschaftlich. Auf welchem Zielerreichungsgrad stehen wir denn gerade?
Sie haben ja die 7% weltweit oder die 13% deutschlandweit schon genannt. Also da sind wir tatsächlich noch nicht so weit. Wir müssen aber schauen, wo das herkommt. Andere Länder sind besser. Warum sind sie besser? Wir verwenden nach wie vor recht viele fossile Energieträger, aus denen wir Energie herstellen und so etwas. Also der gesamte Umbau der Wirtschaft wird uns da sicherlich helfen, dabei besser zu werden. Aber das dauert halt, bis wir da besser werden, weil es ist eine große Transformation, die wir vor uns haben. Wir müssen Produkte neu denken, wir müssen vielleicht auch Lebensweisen neu denken und das braucht halt eine gewisse Zeit. Und ich vergleiche das ganz gerne mit dem, was wir in der Abfallwirtschaft erreicht haben, 1991 Verpackungsverordnung. Dann haben wir angefangen, eine vernünftige getrennte Sammlung zu machen und bis wir die gut beherrscht haben, das hat auch 15, fast 20 Jahre gedauert. Und die Transformation, die wir jetzt vorhaben, ist wirklich größer. Und das in wenigen Jahren zu machen, das ist schlicht nicht möglich. Wir dürfen die Leute unterwegs nicht verlieren, das ist ganz wichtig.
Sie haben, dazu können wir gleich über die Kommunikation nochmal auch zu sprechen kommen, Ihrer Wahrnehmung nach, um die Leute eben nicht zu verlieren. Aber Sie haben gerade auch über diese große Transformation gesprochen und die damit einhergehenden Stoffströme. Also Kreislaufwirtschaft bedeutet nicht nur auch, aber nicht nur zum Beispiel meinen Joghurtbecher im Kreislauf zu halten, sauber zu recyceln, sauber zu entsorgen. Kreislaufwirtschaft ist viel größer gedacht. Es sind auch das Einbringen von Stoffströmen auch mit dabei. Vielleicht gehen wir da nochmal ganz kurz ein. Welche Produkte, welche Stoffe hat man da eigentlich im Kreislauf?
Ja, welche Produkte, welche Stoffe hat man im Kreislauf? Also bei manchen Dingen können wir das ja schon recht gut, diese Kreislaufführung. So ist es beim Papier inzwischen so, dass Altpapier der wichtigste Rohstoff für die Papiererzeugung ist. Das hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Part. Das heißt, Altpapier ist deutlich preiswerter als ein Frischfaserzellstoff. Aber beim Papier ist es uns offensichtlich gut gelungen, gewisse Produkte herzustellen mit einer mindestens ausreichend oder sogar sehr guten Qualität aus Sekundärrohstoffen. Beim Papier klappt das prima, beim Glas klappt das prima, bei anderen Sachen klappt das nicht so gut, insbesondere bei Verbunden. Und dann, nun müssen wir halt neu denken, wie wir, wenn wir die Verbunde zukünftig auch brauchen werden, das ist jetzt nicht nur der Plastikbecher, vielleicht gibt es da sogar noch eine bessere Lösung, aber das ist eben auch bei sehr komplexen Produkten, wie wir da vielleicht Teile, Stücke, Halbzeuge rausnehmen können und weiterverwenden können, ohne dass wir sie halt direkt erstmal ins Abfallregime entlassen müssen. Und das ist das, was wir als dieses neue Denken bezeichnen. Also wir müssen die Produkte von Anfang an schon so denken, dass es überhaupt möglich ist, sie in der Kreislaufwirtschaft zu machen.
Und dazu gehört ja auch der Einsatz der Energie zum Beispiel. Also Energiegewinnung aus Gas, aus fossilen Energieträgern zur Herstellung der Produkte zählen in diese Umweltbilanz genauso rein wie beispielsweise auch Wasserströme oder Wasserkreisläufe, die vielleicht benötigt werden, um Batterien beispielsweise herzustellen. So, also das Konzept selbst ist durchaus globaler angelegt.
Ja, das ist völlig richtig. Also wenn wir von ökologischen Rucksäcken sprechen oder von Materialinputs, dann sind genau diese Sachen mit drin. Da ist eben alles mit drin, was eben zur Gewinnung von Rohstoffen nötig ist. Da ist die Energie mit dabei. Und solange wir noch nicht 100% erneuerbar sind, brauchen wir auch dafür natürlich entsprechend Rohstoffe. Und Wasserkreislaufführung ist ebenso wichtig. Das klappt in sehr vielen Betrieben schon wunderbar. Das ist auch eine große Kostenfrage. Aber das gehört alles mit da rein, wenn wir uns den ökologischen Rucksack von Produkten halt anschauen.
Jeder Sektor hat andere Herausforderungen. Jetzt mit Blick auf diese Umweltbilanzen, auf die ökologische Durchdringung und die Kreislauffähigkeit. In welchen wirtschaftlichen Sektoren ist eine stärkere Durchdringung der Kreislaufwirtschaft ja besonders wichtig, so mit Blick eben auf die ökologischen Auswirkungen? Kann man das eingrenzen?
Das kann man vielleicht ein bisschen clustern, würde ich sagen. Mhm. Also man kann es in die Bereiche clustern, wo wir eben besonders große Stoffströme haben, die wir bewegen. Das ist zum Beispiel in der Bauindustrie oder mit Baustoffen. Da bewegen wir sehr große Massen und dort die rückgebauten Materialien wieder einzusetzen, bestenfalls auch für den Hochbau wieder. Das wäre schon mal ein großes Ziel, was zur Reduzierung von Stoffströmen deutlich beitragen würde. Das ist so eine Geschichte, da wissen wir schon ziemlich gut, wie es geht. Theoretisch sind wir da sehr gut aufgestellt. Wir haben weiterhin Herausforderungen, aber hier könnten wir, glaube ich, relativ schnell eine Erfolgsgeschichte schreiben und zeigen, hey Leute, guckt mal, hier funktioniert das prima, hier haben wir das einmal durchexerziert und hier kriegen wir auch einen großen Hebel mit daran, dass wir hier eine Erfolgsgeschichte schreiben können. Bei anderen Stoffen, bei fein verteilten Stoffen, wie wir all diese Bestandteile zum Beispiel in unseren Smartphones haben, da ist es deutlich schwieriger, weil wir eben eine sehr komplexe Matrix haben und weil wir eben nur sehr, sehr wenig Rohstoffe dann zurückgewinnen können pro Smartphone. Das ist der Erfolg der Ressourceneffizienz in Produkten gewesen, aber das macht es natürlich fürs Recycling dann etwas unwirtschaftlicher. Also ich würde sagen, erstmal die sogenannten Low-Hanging Fruits ernten, wobei die hängen nicht wirklich tief, aber die erstmal zu ernten und dort eine Erfolgsgeschichte zu schreiben, um wirklich zu zeigen, dass es an der Stelle möglich ist. Aus dem Grund beschreibe ich auch häufig zuerst dieses Papierbeispiel, weil es doch wirklich ziemlich gut gelungen ist bei allen Herausforderungen, die wir auch da haben. Aber da ist es gelungen.
Ja, in der Bauwirtschaft noch nicht so. Da, wenn wir jetzt auch mit Blick auf die zukünftige Bauentwicklung und die Notwendigkeit, Wohnraum auch in Ballungszentren hier zu schaffen, wir haben ja doch einen Wohnraummangel insgesamt, ist es so, dass wir eigentlich noch fehlende Technologien treffen auf einen Bedarf, einen immer höheren Bedarf der Nachfrage. Wie lässt sich denn dieser gordische Knoten idealerweise durchschlagen? Wahrscheinlich jetzt nicht das Patentrezept, aber welche Punkte fallen Ihnen da als erstes ein?
Da fallen mir mehrere Punkte ein. Da ist das eine, dass wir eben gute qualitätsgesicherte Sekundärrohstoffe brauchen, um sie dann wieder einsetzen zu können. Im Moment wird ein Großteil dieser Sekundärbaustoffe, wenn wir sie so nennen wollen, zum Beispiel im Straßenunterbau oder zur Verfüllung eingesetzt. Das heißt also nicht wirklich dort, wo es herkommt. Das ist so ein Punkt, wo wir dran arbeiten können. Und dann müssen wir sehen, das haben wir in unserem Suffizienzpapier vom Sachverständigenrat herausgearbeitet, dass die Wohnfläche sich in den letzten Jahren erheblich erhöht hat pro Person. Also dass wir wesentlich mehr Wohnfläche brauchen und oder nicht brauchen, sondern haben. Und da vielleicht gegenzusteuern ist schwierig. Das möchte ich eigentlich auch nicht so stehen lassen. Aber da vielleicht ein anderes Bewusstsein zu entwickeln, dass man mehr Gemeinschaft, mehr Gemeinschaftsräume, nicht so viele individuelle große Wohnflächen hat oder da schlaue Konzepte zu erarbeiten, könnte uns wirklich helfen, den vorhandenen Wohnraum einfach sinnvoller zu nutzen. Wie viele Einfamilienhäuser, in denen vorher 4, 5, 6 Leute gewohnt haben, da wohnt jetzt noch einer oder zwei drin, weil halt die Kinder ausgezogen sind und nicht mehr da sind. Wie kann man solche Konzepte in Richtung Mehrgenerationenhaus oder so etwas vielleicht sinnvoll gestalten, sodass der Wohnraum am Ende vielleicht doch ausreichend ist, den wir haben? Das ist eine schwere Hypothese, ja, die auf keinen Daten beruht.
Ja, auf keinen Daten beruht. Aber letztendlich ist es eine wie auch immer geartete Form der Abfallvermeidung in diesem Fall, also den vorhandenen Wohnraum besser zu allokieren. Darum geht es ja eigentlich dann auch. Sie forschen im Bereich der Abfallvermeidung. Welche positiven Beispiele gilt es denn hier noch zu nennen? Wo sind denn da schon wirklich erhebliche Fortschritte erzielt worden? Was macht Bock auf Vermeidung?
Was macht Bock auf Vermeidung? Das ist eine gute Frage. Da haben wir tatsächlich schon einiges erreicht in der letzten Zeit. Wir sind ja große Fans vom Reparaturbonus. Das heißt also, dass wenn ich etwas reparieren lasse, das sind im Wesentlichen elektrische Geräte, aber auch viele andere Sachen wie Textilien, dass man da einen Bonus bekommt, sodass, sag mal, diese Reparaturshops florieren. Darum geht es ja erstmal, dass sie bekannt werden, dass die Menschen wissen, hier kann ich was tun, hier muss ich gar nicht neu kaufen, sondern hier kann ich wirklich meine alten Produkte an der Stelle einfach weiterverwenden mit einer ganz einfachen Reparatur. Und Sachsen und Thüringen haben als Bundesländer das direkt eingeführt schon. Und das haben aber auch viele Städte für sich und Kommunen auch selber schon für sich eingeführt. Und das finde ich eine ganz, ganz wichtige und tolle Sache, was da funktioniert. Und selbst im Fahrradladen, wo ich jetzt erst war, hat er gesagt, wenn wir dieses Fahrrad reparieren, dann müssen wir es richtig machen aufgrund von Garantiefragen. Aber geht doch mal in so einen Repair-Shop und guck mal, ob er da nicht irgendwie ein gutes gebrauchtes Hinterrad bekommt. Das hier geht nicht mehr, aber ein gutes gebrauchtes, und dann mache ich euch auch neue Bremsen ran. Also finde ich auch einen wunderbaren Ansatz schon von den Fahrradläden, dass die halt auch darauf hinweisen, dass man vielleicht mit einem alten Fahrrad nicht in das hohe Level gehen muss oder mit einem alten Produkt, sondern dass man es einfach gut weiter nutzen möchte. Und das ist für uns eine große Erfolgsstory. Und weitere Punkte bei der Abfallvermeidung sind natürlich eine gemeinsame Nutzung von Produkten. Da haben wir auch schon Angebote mit den ganzen Carsharings, die wir haben. Funktioniert ganz wunderbar aus meiner Sicht in großen Städten, ne, wo wir halt relativ viele Leute haben, die sich das auch teilen können, wo es ein gutes Angebot am Nahverkehr gibt, sodass wirklich nicht mehr jeder ein Auto haben muss vor der Tür, sondern es stehen da irgendwie schon genug rum, die man sich geeignet nehmen kann. Also da gibt es so viele wunderbare individuelle Modelle, da könnte ich jetzt noch eine Stunde darüber plappern, aber ich glaube, das Prinzip ist klar geworden.
Das Prinzip ist klar geworden, wenngleich natürlich auch diese Innovationskraft durchaus nochmal hervorheben möchte. So wirkt das zumindest auf mich. Wir kommen ja immer eigentlich über den Faktor Verzicht, Verbot. Aber eben das, was Sie gerade an Beispielen angesprochen haben im Bereich der Abfallvermeidung, sind ja im Grunde genommen neue innovative Umgänge im Umgang mit den Produkten. Für uns innovativ im Grunde genommen ist das schon ein ganz alter Hut, nämlich Produkte möglichst lange im Umlauf zu halten. Also meine Omi, die hatte immer zugesehen, dass Dinge repariert wurden, noch so aus einer ganz anderen Generation kommt. Welche Innovationen waren denn Ihrer Beobachtung nach herausragend in den letzten Jahren zur Förderung dieses Abfallvermeidungsgedankens, vielleicht sogar zur Förderung von Kreislaufwirtschaft?
Ich möchte vielleicht erstmal anders anfangen. Wir müssen ja erstmal lernen, wie sind wir so geworden, dass wir nicht mehr nachhaltig sind. Ne? Sie haben Ihre Oma gerade angesprochen und es ist uns in den letzten Jahren passiert, so möchte ich das mal nennen. Wir haben das ja vielleicht gar nicht bewusst gemacht, dass wir nicht nachhaltig sind, sondern es einfach viel, viel einfacher war, ein neues Produkt zu kaufen, wenn das alte kaputt war, dass man sagt, Waschmaschinenreparatur kostet viel mehr, dann kaufe ich mir doch gleich eine neue, die ist eh schon so und so viele Jahre alt und so weiter und so fort. Das sind die Dinge, die sich verändert haben. Das heißt also, es ist viel einfacher, was Neues zu haben und nicht so viel teurer, als etwas Altes weiter zu nutzen. Und da gibt es natürlich auch schon solche Ideen und Modelle, die man hat, wo man sagt, man nutzt das halt, man besitzt das nicht mehr, sondern man ist nur zeitweise Mieter dieses Produktes, zum Beispiel einer Waschmaschine. Und wenn uns das gelingen würde, zu Hause eine gemietete Waschmaschine zu haben, wo uns nur der Waschgang etwas kostet, und aber wir sicher sind, dass wir immer eine funktionierende Waschmaschine haben, die uns vielleicht gar nicht gehört, das kann uns ja auch egal sein, dann ist der Servicegedanke wieder so weit oben, wie wir ihn haben, wenn wir eine eigene besitzen und die jederzeit auch nutzen können, so wie das mit der anderen auch ist. Also ich glaube, wir haben uns da schon ziemlich gut in einen Komfortbereich hervorgearbeitet, den wir nur ungern verlassen wollen. Und wenn wir aber klar machen, dass es eben mindestens genauso komfortabel ist, Abfälle zu vermeiden und nicht neu zu haben und vielleicht auch noch den Effekt der positiven Nachbarschaft hat, ne? Wenn er sagt, Mensch, kann mir hier jemand helfen, das zu reparieren, oder weiß jemand, wo so ein Reparaturshop ist oder wie kann ich das machen, dann ist das wunderbar. Bei der letzten Tagung in Berlin erfuhr ich von meiner Leipziger Kollegin, dass es jetzt ein Kaufhaus eröffnet hat, das heißt Wieder Schön, also wie toll ist der Name denn? Ne? Also Wieder Schön, dieses Kaufhaus, das kann man hingehen, kann reparieren, kann Dinge wieder schön machen lassen. Da gibt es auch Leute, die eben dafür da sind, Textilien zu reparieren oder Elektrogeräte, so etwas. Und dann mit seinem alten Lieblingsstücklein doch wieder nach Hause zu gehen und sagen, ganz wunderbar, das kann ich länger nutzen. Also dieses Bewusstsein und das Alte weiter nutzen zu dürfen und zu können, das haben wir, glaube ich, alle noch. Das haben wir, glaube ich, alle noch nicht so ganz verloren. Und das muss wieder nach vorne gekehrt werden. Bam, Bocka!
auf morgen.
Also Innovation bezieht sich ja schon auf Langlebigkeit von Produkten, das zu fördern qua Produktdesign. Das ist halt eine Möglichkeit, dass ich ein Produkt da auch schon so baue, wenn wir von Smartphone ausgehen, nicht so viel verkleben oder so, eher modularer denken, dass man eben auch einzelne Teile wieder auswechseln kann, bis hin zu neuen innovativen Geschäftsmodellen, die eben es ermöglichen, eine Waschmaschine dann auch über als Servicegedanke über Jahre hinweg dann zu mieten, beziehungsweise den Waschvorgang einfach auch nur noch zu bezahlen. Das ist so eine gewisse Innovation. Da kann ja Kommunikation helfen. Sie sind im Umweltrat der Bundesregierung, ja, und Sie machen ja Erfahrung erstmal mit politischer Kommunikation. Die Ergebnisse, die da so rauskommen, müssen ja auch gehört werden bei Politikerinnen und Politiker. Welche Erfahrungen machen Sie denn da so?
Das ist eine Erfahrung, die wir auch versuchen, damit hineinzubringen, ist die, dass wir über Anreize wahrscheinlich viel, viel mehr erreichen können als über Verbote, über Gesetzlichkeiten, so etwas. Mhm. Die müssen natürlich auch sein, weil sie das Zusammensein regeln miteinander, aber viel besser ist es doch, wenn ich eben einen Anreiz bekomme, wenn ich sage, wenn du das reparieren lässt, bekommst du einen Bonus oder wenn das so und so funktioniert, dann hast du den und den Vorteil dabei. Mhm. Also dieses positive Denken an der Stelle, ne, das finde ich ganz wunderbar. Also wir haben auch von der Abfallwirtschaft her immer gesagt, wir gehörten eigentlich immer die Schmuddelecke. Ne? Abfall ist bäh, das will keiner und das soll aus den Augen, aus dem Sinn sein. Und jetzt sind wir da langsam dabei, seltene Erden und rauszuholen, solche Dinge zu tun. Und wir kommen langsam so ein bisschen aus der Asche heraus und sind die, die gefragt sind. Und das ist das, was wir auch in unserer Forschungslandschaft sehen, dass wir mehr und mehr gefragt werden als diejenigen, die Hinweise geben sollen, wie kreislauffähige Produkte oder Materialien dann an der Stelle aussehen können. Und da muss ja in der Kommunikation doch schon ein bisschen was richtig gelaufen sein. Also das können nicht nur Restriktionen gewesen sein, sondern das ist auch ein Label, was man halt bekommt, ja, kreislauffähig oder besteht zum Teil aus recycelten Materialien und, und. Also da ist in den letzten Jahren, glaube ich, schon sehr viel passiert, aber auch hier immer häppchenweise, anders geht das auch nicht. Man muss die Leute mitnehmen, man muss sie dabei haben.
Ja.
Und das muss man auch ein bisschen, da kann man auch nicht one fits all, also ein one fits for all Ansatz nehmen, sondern da muss man ein bisschen schauen, wie es dann spezifisch wirklich aussieht.
Sie können ja tatsächlich jedes Mal spezifisch schauen, wie es so aussieht, weil Sie lehren ja noch. Also sind ja noch, Sie stehen im Hörsaal und bringen Studentinnen und Studenten Kreislaufwirtschaft, Abfallvermeidung, Abfallwirtschaft, Innovation, all diese Themen halt bei. Und Sie bekommen ja live mit, wo Leute wach werden, wo Energie entsteht im Raum und wo sie einfach vielleicht drohen wegzudämmern, ohne ihnen jetzt unterstellen zu wollen, dass sie langweilige Vorlesungen halten. Das war jetzt damit nicht gemeint. Ne? Bei welchen Themen, also so Ihrer eigenen Erfahrung nach, das ist ja Kommunikation, die Aufmerksamkeit schafft, bei welchen Themen werden die Leute denn, werden auch die jüngeren Menschen, die gerade studieren, gerade eher so wach?
Also wir befinden uns in einer guten Komfortzone, weil bei uns Studenten studieren, die
hören immer alle zu.
Die das Thema tatsächlich interessiert. Ne? Also man muss so einen Studiengang erstmal finden.
Ja, ja,
das
verstehe.
Ist ja jetzt nicht was, ich sag mal so unter den Klassikern, ne? Also Jura, Medizin, Betriebswirtschaft oder Wirtschaftswissenschaften, Bauingenieurwesen, ich sag mal, oder Maschinenbau. Das sind so die Klassiker, das fällt jedem ein. Aber ein Studiengang wie Hydrowissenschaften oder Kreislaufwirtschaft und Ressourcentechnologien, da muss man schon ein bisschen gezielt danach suchen. Das heißt, also wir haben ein gewisses Grundinteresse der Studierenden schon mal per se. Aber Sie haben gefragt, bei welchen Themen die aufhorchen, besonders aufhorchen. Das ist sehr unterschiedlich. Sie hören das gern, wenn man in den täglichen Bereich reingeht. Ne? Wenn man Ihnen dann sagt, schaut doch mal, wie sieht's bei euch vor der Haustür aus? Wie ist das mit den Tonnen? Und schaut mal bitte hier im Hörsaal, weil was habt ihr da, was könnt ihr getrennt sammeln und überlegt mal, wo ist der Vor- oder der Nachteil. Dann hatte ich letztens einen schönen Effekt, da habe ich den ökologischen Fußabdruck mal mit den Studierenden gerechnet. Gibt es natürlich diese ganzen Rechnerseiten, wo man das machen kann und ich habe es dann natürlich vorne auch mal gemacht, für mich. Mhm. Das ging jetzt für mich nicht so positiv aus, weil ich natürlich... Wir wissen ja einfach, dass die Abfallmenge mit steigendem Einkommen ansteigt und schon alleine, wenn man ein bisschen ein Auto besitzt und mit einem Auto von A nach B fährt und eben auch ein bisschen mehr Wohnfläche hat, dann ist eigentlich schon die gute Ökobilanz gerissen. Und das ist aber so interessant, wo die Studis dann so sich selber abgleichen können und feststellen, an der und der Stelle, wenn ich jetzt also wirklich eine riesen Wohnung habe, dann hat das einen sehr großen Impact. Oder wenn ich ständig unterwegs bin mit Individualverkehr, so möchte ich es mal nennen, dann spielt das auch eine Rolle. Also damit kriegt man sie relativ gut und so mit solchen Fallbeispielen an der Stelle. Oder wenn man sie halt fragt, Das mache ich gerne. Wer von euch hat denn eine Waschmaschine zu Hause bei sich stehen? Mhm. Ne? Also die wohnen ja häufig irgendwie in WGs oder Wohnheimen oder sowas. Dann haben die entweder eine eigene Waschmaschine oder aber die gehen in die Waschsalons. Wenn sie mitten in der Stadt wohnen, braucht auch keiner mehr eine eigene Waschmaschine. Mhm. Und das ist so interessant. Das hatte so über die Zeit, über die Jahre, ich frage das ja nur seit 10 Jahren, mhm. seitdem bin ich fast an der Uni, hatte das immer mehr abgenommen. Jetzt stagniert es natürlich, so ein Rest gibt es immer, wo es sich auch vielleicht gar nicht machen lässt an der Stelle. Mhm. Aber so in den persönlichen Lebensbereich rein kommen. Und das geht bei unserem Thema natürlich hervorragend. Da kriegt man die Studis und dann fangen die auch wirklich an zu überlegen, oh, wie könnte ich denn das noch machen oder wie könnte ich denn jenes machen? Ja. Wunderbar. Macht großen Spaß.
Stellen Sie vor, Sie haben die Macht in der Hand. Sie haben einen Schlag auf das System der Kreislaufwirtschaft frei. Den Schlag mit der größten Wirkung, um diesen Kreis wirklich ins Laufen noch zu bekommen. Welcher Schlag wäre das?
Das soll ich Ihnen jetzt beantworten.
Ja, das dürfen Sie mir beantworten.
Das würde ja meine ganze wissenschaftliche Tätigkeit ad acta legen. Da wäre ich ja durch mit dem, was ich gerne erreichen möchte.
Sie könnten ja, es ist ja eine systemische Frage und Sie könnten als Christina Dornack und ich als Professor Dr. Christina Dornack Mitglied des Umweltrates antworten. Das bleibt Ihnen natürlich völlig überlassen. Aber dennoch der Kern dahinter ist, welcher Schlag könnte denn die größte Wirkung entfalten?
Also vielleicht bei vielen Produkten nachzufragen, brauchen wir die überhaupt? Und das ist auch wieder eine sehr individuelle Antwort, die hier kommen wird. Aber so eine Kosten-Nutzen-Abschätzung, brauchen wir das oder brauchen wir das nicht? Oder können wir nicht viel besser ohne dem leben? Das wäre jetzt so die erste Antwort. Aber ich glaube, es ist nicht die schlauste.
Kommt auf die Betrachtung an. Vielen Dank. Das war Professor Dr. Christina Dornack von der TU Dresden. Ich freue mich auf Sie und beim Festival. Und ich freue mich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Alles Weitere ist in den Shownotes verlinkt. Vielen Dank und auf bald.
Ja, vielen Dank.
Zum Abschluss ein kurzer Outlook auf die nächste Episode. Das ist die Episode 2 von 6. Diesmal mit Steffen Ehrert, Head of Sustainability and Innovation bei Hans Grohe. Sehr interessanter Aufgabenzuschnitt, wie ich finde, Innovation und Nachhaltigkeit miteinander zu verankern. Ja, was Hans Grohe im Bereich der Kreislaufwirtschaft macht, wie sie es verstehen, was das auch mit der Kommunikation und ein Stück weit auch mit der Marke macht, darüber reden wir in der nächsten Episode. Infos zum Festival natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, www.bock.am/festival. Da gibt's den Link zu den Tickets, das sei nicht unerwähnt. Euch eine schöne Woche, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.